Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, ich liebe dieses Lied, was wir eben miteinander gesungen haben und freue mich, wenn das so einen Platz findet im Ostergottesdienst. Es kommt ursprünglich aus Tansania, also aus Ostafrika, geschrieben von Bernhard Kiamaniva, der dort als Lehrer und später als lutherischer Pfarrer gearbeitet hat. Und es hat eine typisch afrikanische Melodie, der Haya. Die Afrikaner können das natürlich noch ganz anders singen, aber ich freue mich, dass das Lob Gottes, dieses Halleluja, über den erstandenen Christus weltweit erklingt. Gestern Abend bekam ich bereits ein E-Mail aus Georgien vom Bischof Ilia, der euch ganz herzlich grüßen lässt, die Geschwister aus Georgien, die jetzt da in die Osternacht hineingegangen sind. Im orthodoxen Ritus ist Ostern ja etwas später, aber die Baptisten dort haben gesagt, wir feiern jetzt Ostern und die Gemeinde ist ganz herzlich gegrüßt. Das Evangelium der Osterbotschaft vom Auferstandenen hat entlegene Erdteile erreicht. Und Gottes Wort wird in vielen Sprachen gesprochen, gelesen, verkündigt. Und weltweit erklingt das Lob Gottes für den Auferstandenen. Im weiten Osten hat es begonnen und es geht weiter in den Westen hinein. Und ich denke, dass auch Rodilas das demnächst in Amerika, in den USA auch sprechen werden, das Lob Gottes für den Auferstandenen. Man könnte sagen, der Auftrag ist erfüllt. Das Evangelium von der Auferstehung Jesu hat diesen Erdkreis, den Globus, erreicht. Und dieses geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, wie wir das in der Lesung eben gehört haben. Man könnte sagen, Ende gut, alles in Ordnung. Der Schluss des Markus-Evangeliums hat andere Worte für das, was zu Ostern geschah. Denn wenn man in Markus 16, Vers 8 hineinschaut, wo das Markus-Evangelium ursprünglich endete, da steht etwas ganz anderes. Da heißt es, und sie gingen hinaus und flohen aus der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Sprachlosigkeit und Furcht. So endet das Markus-Evangelium normalerweise in 16, Vers 8. Mit Furcht und Schweigen endete es in der ursprünglichen Form. Und auch die ältesten Evangelienhandschriften auf Griechisch, auf den Papyrus-Manuskripten, enden hier. Wie gut, dass im zweiten Jahrhundert, schon relativ früh also, weitere Verse hinzugefügt wurden. Der sogenannte längere Markus-Schluss, Markus 16, Vers 9 bis 20. Da haben wir einen schönen Überblick über das, was Ostern noch geschah. Es ist wie ein Stenogramm. Wir haben das eben sehr holzschnittartig auch gehört in der Lesung. Eine selbstständige Zusammenstellung über die Erscheinungen Jesu und die Sendung der Jünger. Ein Stenogramm der Ostergeschichte. Übrigens, heute genau, auf diesen Tag genau, am 8. April 1546 im Konzil von Trient, wurde dieser Abschnitt Markus 16, Vers 9 bis 20, als Bestandteil des neutestamentlichen Kanons anerkannt, im Decretum de Canonicis Scripturis. Und damit wurde endlich das bestätigt, was Christen seit dem 2. Jahrhundert bereits wissen, dass Markus auch noch diesen Schluss hat. Aber Markus 16, ab Vers 9, ist mehr als eine Ergänzung. Hier wird deutlich, wer handelt, wer die Macht hat und wer der Auferstandene ist. Es geht um die Macht des Auferstandenen. Es geht um ihn, der seine Gemeinde, seine Jünger beauftragt. Es geht um ihn, der sendet und auch der zur Entscheidung ruft. Christus, der Auferstandene, erscheint verschiedenen Menschen, die in ganz verschiedener Beziehung zu Jesus selbst und auch zueinander stehen. Und da möchte ich mit euch mal hinschauen, dieses Stenogramm der Ostergeschichte. Ich habe diese Zeitschrift hier abonniert seit einiger Zeit. Das ist so ein Wochenmagazin hier in Österreich, das Profil. Und man könnte sagen, alle Jahre wieder, entweder zu Weihnachten oder zu Ostern, erscheinen kirchenkritische Titel. Karfreitag natürlich dieses Thema, Mysterium Maria Magdalena. Und dann der Untertitel, Hure, Geliebte Jesu, Mutter seines Kindes, Fragezeichen. Und dann nichts als Legendendichtung, sagt die Wissenschaft. Und doch wird von Maria Magdalena als Gottes Emanze gesprochen. Und es wird in vielfältiger, auch polemischer Weise geschildert, wer denn Maria Magdalena möglicherweise war. Erfreulich ist, dass die Wissenschaft sagt, also das ist viel Legende. Es wurde dieser Frau extrem viel angedichtet, was so nicht stimmt. Aber es ist ein beliebtes Thema, eine Frau zu stigmatisieren und auch in einem ganz eigenartigen Licht darzustellen. Maria Magdalena. In der Szene davor, es lohnt sich, das Markus-Evangelium nochmal gerade den Schluss, die Osterberichte nachzulesen zu Hause, in das 16. Kapitel. In der davor geschilderten Szene passiert Folgendes. An der Gruft waren sie noch zu dritt. Maria Magdalena, Maria, die Mutter des Jakobus und Salome. Die beiden Letztgenannten treten jetzt zurück und in Markus 16, Vers 9 tritt Maria Magdalena in Erscheinung. Sie tritt hervor. Wer war diese Frau? Was das Profil dazu sagt und titelt, habe ich gerade vorgelesen. Das sind Klischees, die gerne bedient werden, aber nichts als Legendendichtung. Denn Bibellesern ist längst klar, wer Maria Magdalena war, auch wenn wir nicht viele Informationen über sie haben. Dennoch lässt sich in diese Gestalt der Maria Magdalena alles hineinfantasieren, solange gilt Sex sells auch so das Profil. Ich möchte die Klischees, die es dazu gibt, nicht weiter bedienen, sondern ein bisschen eine Personenbeschreibung versuchen. Wir wissen nicht viel von dieser Frau, aber wir wissen etwas ganz Wesentliches, was auch hier Ostern uns begegnet. Jesus hatte von ihr 7 Dämonen ausgetrieben. Im Lukas-Evangelium wird davon berichtet. 7 Dämonen. Das ist schon eine ganze Menge. Das ist eigentlich die Vollzahl des Bösen. Eine stigmatisierte, ehemalig möglicherweise geisteskranke Frau. Über sie gibt es viele Urteile, viele Vorurteile. Und das führt auch dazu, dass verschiedene Klischees bedient werden. Für manche ihrer Zeitgenossen mag sie eine Zumutung gewesen sein, bevor Jesus ihr begegnete. Und auch hinterher erinnerte man sich an ihre Vergangenheit, die ja durchaus schwierig war, auch spirituell. Und wer weiß, ob nicht manches von dem, was Jesus ihr genommen hat, doch noch irgendwo wieder zurückkehrt. Wie gut, dass für Jesus diese Maria Magdalena keine Zumutung war, sondern die erste mutige Zeugin seiner Auferstehung wurde. Jesus ist in ihrem Leben bereits Herr und Sieger geworden, als er sie von 7 Dämonen befreit hat. Er hat das Böse in ihr besiegt, sie freigemacht von Belastung. Er hat die Herrschaft über ihr Leben übernommen. Ein Herrschaftswechsel hat stattgefunden. Ein Kampf mit dem Bösen und Jesus hat gesiegt. Und nun begegnet er ihr als der Auferstandene, der den Tod besiegt. Er begegnet dieser Frau als der auferstandene Herr. Da wird nochmal das bestätigt, wozu Jesus in der Lage ist. Er kann das Böse überwinden und den Tod überwinden. Der Triumph über das Böse, das hat sie erlebt. Und der Triumph über den Tod, das erlebt sie, als Jesus ihr erscheint. Und dann ging sie hin, diese Maria Magdalena, und verkündete es denen, die mit Jesus gewesen waren und die trauerten und weinten. Man könnte jetzt vermuten, na, ist sie wieder in ihre alte Vergangenheit zurückgefallen. Man darf aber nicht vergessen, dass Jesus es ist, der sie befreit hat. Und wenn Jesus befreit, dann gilt das und dann wirkt das fort. Und dennoch, vielleicht die Frage, hatte sie da eine Vision oder wie ist diese Vision zu beurteilen? Der deutsche Politiker Franz Müntefering hatte mal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Ich glaube, dass Maria Magdalena keine Vision dieser Art hatte. Sie geht nämlich nicht aufgrund irgendeiner Vision zum Arzt, sondern sie geht aufgrund der Begegnung mit dem Auferstandenen zum Jüngerkreis. Das sind die richtigen Adressaten dafür. Und dann sagt sie es ihnen, Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Welche Reaktion ist zu erwarten? Staunen? Freude? Was passiert, wenn die intimsten Freunde Jesu von einer Frau mit dämonischer Vergangenheit eine solche Nachricht erhalten? Sie glaubten ihr nicht. Sie glaubten ihr nicht. Hätten wir ihr geglaubt? Stattdessen waren die Jünger zusammen, sie trauerten und weinten. Sie waren es, die wirklich ungläubig waren, denn sie trauerten um einen Toten, der doch lebt. Sie trauerten um einen Toten, der doch längst lebt. Schauen wir uns die zweite Szene an, wieder aus diesem Stenogramm. Jesus offenbart sich zwei, die aufs Land gingen. Waren es die Emmaus-Jünger? Wir wissen es nicht. Markus verschweigt das, aber es gibt Bezüge, durchaus, die erkennbar sind. Im Lukas-Evangelium, da sind ja die Emmaus-Jünger unterwegs von Jerusalem hinaus aufs Land nach Emmaus. Raus aufs Land, nicht zur Erholung oder nicht zum Osterausflug, sondern um schreckliche Ereignisse zurückzulassen. Das, was ihren Glauben zutiefst erschüttert hat. Und ihnen erscheint Jesus in anderer Gestalt, ganz unerwartet. Nicht zu dem typischen Bild von Jesus entsprechend, was auch unsere Jesusbilder hinterfragt. Welches Bild haben wir eigentlich von Jesus? Wie sah Jesus aus? In Tansania zum Beispiel gibt es einen schwarzen Christus. Unsere Bilder sind doch sehr geprägt. Diese beiden, die hinaus aufs Land gehen, machen eine Erfahrung, die nicht jedem zugänglich ist. Zwei von ihnen heißt es. Das heißt an sich genau die Zahl an Zeugen, die benötigt wird, um eine Botschaft zu beglaubigen. Und trotzdem wird diesen beiden nicht geglaubt. Ihr Zeugnis müsste anerkannt werden. Aber das ist wahrscheinlich ihr Problem. Sie gehören nicht zum engsten Kreis. Sie sind nicht in Jerusalem geblieben, sondern zurückgegangen aufs Land. Vielleicht waren sie Zugereiste, die sich wieder auf den Weg machten in ihre Herkunft. Und sie waren nicht bei den anderen. Vielleicht war das Ende ihres Herrn auch das Ende ihres Glaubens. Vielleicht haben sie auch als Enttäuschte diese Gemeinschaft verlassen, wo sie eh am Rande nur dazugehörten. Und trotzdem beinhaltet die Begegnung mit dem Auferstandenen für diese beiden auch einen Auftrag. Sie gehen hin, verkündigen es den Übrigen. Das heißt, sie behalten es nicht für sich, sondern sie teilen mit, was und vor allem wer ihr Leben verändert. Und sie wenden sich hin zur Gemeinschaft der Jünger und das im Auftrag des Auferstandenen. Aber sind sie, obwohl zu zweit, wirklich glaubwürdig? Die Reaktion des engsten Jüngerkreises ist bezeichnend. Den beiden passiert das Gleiche wie Maria Magdalena. Auch jenen glaubten sie nicht, heißt es. Der einen, der Maria Magdalena, glaubten sie nicht, obwohl sie wissen müssten, in welcher befreienden Weise Jesus ihr Leben verändert hat. Und den beiden glaubten sie auch nicht, obwohl sie wissen müssten, dass ein doppelt bestätigtes Zeugnis glaubwürdig ist. Als drittes, Jesus offenbart sich den Elfen selbst. Jesus gibt also nicht auf, die Botschaft von seiner Auferstehung den Menschen zu verkünden und auch glaubhaft zu machen. Die Elf lagen zu Tisch, heißt es. Sie hatten reichlich Gesprächsstoff, sie trauerten und weinten über das, was geschehen ist, um einen Toten, der doch lebt. Und Jesus offenbart sich dann im engsten Jüngerkreis, schilt ihren Unglauben, ihre Herzensfertigkeit, wie das in den Übersetzungen heißt, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Wie oft schickt Jesus als der Auferstandene Boten zu seinen Jüngern? Wie oft hat Jesus Menschen als Boten zu uns gesandt? Wie haben wir die Botschaft des Auferstandenen, die uns zugetragen wird, aufgenommen oder auch nicht? Wie glaubwürdig sind für uns Menschen, die aufgrund ihrer Lebensgeschichte und ihrer Glaubensgeschichte anders sind? Allerdings Vorsicht auch bei den Boten, die in menschlicher Gestalt auftreten. Menschen sind und bleiben Menschen. Sie sind nicht der Messias, auch wenn sie vom Auferstandenen berichten. Auch Menschen, die sich entschieden haben, mit Jesus zu leben, und das ist dieser engste Jüngerkreis, die benötigen eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Weil man von vergangenen Erfahrungen nicht allein leben kann, sondern immer wieder die aktuelle Begegnung braucht. Und diese Begegnung trifft dann durchaus auf Unglauben oder Herzenshärte. Also Eigenschaften von Menschen, die Jesus total ablehnen. Andererseits müssen die Jünger wahrscheinlich fürchterlich erschrocken gewesen sein und sich geschämt haben, dass sie nicht geglaubt haben. Und sie werden nun auch noch getadelt. Und wer lässt sich schon gern tadeln? Das Gute ist, Jesus ist mit seinen Jüngern noch längst nicht fertig. Er geht nicht einfach weiter. Und er möchte nicht, dass Zittern und Bestürzung sie ergreift, so wie das in Markus 16, Vers 8 endet. Der will nicht, dass die Begegnung mit dem Auferstandenen, dass sie die für sich behalten oder vor Furcht sprachlos werden, wie das auch in Markus 16, Vers 8 heißt. Nein, Jesus beauftragt und sendet. Auch das gehört zu Ostern. Die Jünger bleiben mit der Botschaft vom Auferstandenen, mit der Begegnung mit dem Auferstandenen nicht bei sich, sondern Jesus sendet sie. Maria Magdalena wurde bereits gesendet zu den Jüngern, um das Evangelium von der Auferstehung weiterzusagen. Die zwei, die auf dem Weg sind, wurden auch gesendet zum Jüngerkreis, um die Botschaft vom Auferstandenen weiterzusagen. Jesus lebt. Und nun werden die elf auch gesendet. Es ist eine Gemeinschaft der Gesandten Jesu, könnte man sagen, wo aus Unglaube und Herzensfertigkeit eine Sendung im Auftrag Jesu wird. Und dann heißt es, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer den Boten des Auferstandenen zunächst nicht geglaubt hat, wird nun selbst zum glaubwürdigen Botschafter des Auferstandenen. Soweit geht Jesus mit seinen Leuten. Und nun wird das Evangelium verkündet. Das Evangelium, der Herr ist auferstanden. Und wir glauben und bezeugen das. Wir wollten zunächst nicht glauben, unser Herz war hart. Aber Christus selbst hat uns verändert. Wir saßen bei Tisch und erwarteten nichts mehr. Und Christus hat all unsere Erwartungen übertroffen. Das ist Ostern. Und das Evangelium wird verkündigt bis heute und es hat Folgen. Glaube und Taufe auf der einen Seite, Unglaube auf der anderen Seite. Das sind die Folgen des verkündigten Evangeliums. Das sind die Bedingungen für Rettung und Verurteilung. Das heißt, wer gläubig geworden ist und getauft worden ist, wird errettet werden. Das heißt, eine Entscheidung der Vergangenheit, gläubig geworden sein, getauft worden sein, wirkt sich auf die Zukunft aus, gerettet werden. Interessant ist das auch in der griechischen Sprache, an dieser Stelle im Urtext. Da steht Pistoisas, das ist eine bestimmte grammatikalische Form, ein sogenannter Aorist. Diese sprachliche Form hebt den Entscheidungscharakter hervor. Dass es also nicht um eine Beliebigkeit geht, die sich irgendwie mal entwickelt, sondern um eine punktuelle Entscheidung, wo etwas fix gemacht wird. Wer glaubt? Das ist eine Entscheidung, um die es geht. Das heißt, die Verkündigung des Evangeliums fordert zur Entscheidung heraus. Eine Entscheidung zum Glauben an den auferstandenen Herrn. Das heißt, wer sich als Christ bezeichnet, kann dies eigentlich nicht ohne den Glauben an den Auferstandenen tun. Und wer an Christus glaubt, ist zum Bekenntnis des Glaubens in der Taufe herausgefordert. Auch das ist im Markus-Evangelium an dieser Stelle schon beschrieben. Glaube und Taufe gehören zusammen. Aber die Entscheidung zum Glauben ist unverzichtbar. Diese Entscheidung soll aber keine Entscheidung aus Angst sein. Jesus möchte den Menschen keine Angst machen. Die haben schon genug Angst vor dieser Begegnung mit dem Auferstandenen, vielleicht auch mit dem Tadel. Nein, Jesus verkündigt ein Gutes, ein Evangelium, eine gute Nachricht. Die Folgen sind dann eine Verheißung für die Zukunft. Gerettet werden, bei Christus sein. Das andere wird aber auch nicht verschwiegen. Als Antithese könnte man sagen. Da heißt es, wer nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Wie gut, dass kein Mensch das entscheiden muss. Und wie gut, dass es auch nichts mit der Willkür Gottes zu tun hat. Wie gut, dass das nichts mit der Chancenlosigkeit für Menschen zu tun hat, die das Evangelium nie zu hören bekommen. Nein, es geht um eine Entscheidung der Menschen, die wissen, worum es im Evangelium geht. Das Ziel? Das Evangelium soll der ganzen Schöpfung gepredigt werden. Menschen sollen in Entscheidungssituationen hineingeführt werden. Und auch hier die Entscheidung zum Unglauben. Die Entscheidung zum Unglauben. Auch das ist eine bewusste Entscheidung. Es gibt die Freiheit zur Entscheidung als Folge der Verkündigung des Evangeliums. Das heißt, eine Entscheidung kommt, wenn das Evangelium gehört wird. Es schließt auch die Entscheidung zum Unglauben ein. Und Gott nimmt jeden ernst, auch den, der nicht glaubt, weil er sich bewusst entschieden hat, nicht zu glauben. Auch das ist eine Botschaft an dieser Stelle. Ich möchte zum Schluss einladen. Einladen zum Glauben, der Unglaube und Herzenszärtlichkeit überwindet. Und ich möchte mich selbst immer wieder überwinden lassen durch den Auferstandenen, den ich schon lange kenne, dem ich schon lange nachfolge, zu dessen Gemeinde ich gehöre. Die Begegnung mit dem Auferstandenen muss immer wieder aktuell werden, weil Unglaube und Herzenshärtigkeit durch den Auferstandenen selbst überwunden werden. Und ich möchte einladen zum Glauben. Auch wenn manche Botschafter des Auferstandenen vielleicht nicht unseren Vorstellungen und Erwartungen entsprechen, so wie die Maria Magdalena oder diese beiden da. Es geht um Christus, nicht um Menschen, wenn es um Entscheidungen geht. Und ich möchte auch einladen zur Taufe, auch weil das im Zusammenhang dieses Textes gesagt werden muss. Glaube hat Entscheidungscharakter, Taufe ebenso. Ich möchte einladen zur Taufe auf das persönliche Bekenntnis des Glaubens, dass niemand anderen Menschen stellvertretend überlassen kann. Eine persönliche Entscheidung, die jeder selbst trifft. Das hat auch einen Entscheidungscharakter. Und ich möchte einladen, von Ostern her zu leben. Dem auferstandenen Christus, der uns verheißt, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet. Amen.